Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild von Michelangelo Caravaggio kennt, wo Jesus dargestellt wird als der Auferstandene und er dem Thomas die offene Seite hinhält und Thomas so seine Hand in die Seite legt und so ganz besonders mit so einem besonderen Blick da hinein schaut und zwei der Jünger stehen noch daneben und schauen auch drauf. Die Frage ist, ob er wirklich die Hand reingelegt hat oder ob es ihm schon gereicht hat, dass Jesus gesagt hat, nimm meine Wunde, nimm meine Male. Der Thomas. Nach dem Johannesevangelium ist seine Begegnung mit Jesus die dritte, in der sich Jesus als der Auferstandene seinen Jüngern zeigt. Dreimal, das war in der damaligen Zeit eine sehr wichtige Zahl, denn eine Sache galt dann als wahr, wenn sie von drei verschiedenen Personen erzählt wurde. Dieser Thomas ist ja schon sehr früh mit einem Beinamen versehen worden. Das habe ich selber auch schon beim Ansprechen meines Namens gehört. Wie, der ungläubige Thomas wird Pastor? Wo gibt es denn sowas? Andere benennen Thomas auch gerne als den Zweifler. So wie man sagt, Jakob der Lügner oder Ivan der Schreckliche oder Alexander der Große. So hat er diesen Beinamen bekommen, Thomas der Ungläubige. Aber diese Bezeichnung geht, denke ich, an dem wahren Charakter des Thomas vorbei. Vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall. Vielleicht steckt er uns mit seinem Glauben alle in die Tasche. Die Evangelien beschreiben ihn nämlich als jemand, der sehr mutig war, als einen mutigen Mann. Ein Mann, der Jesus so sehr liebte, dass er mit ihm sterben wollte. Ein Mann, der keine achtlosen Sprüche machte, der nicht leichtfertig war, sondern einer, der der Sache immer auf den Grund ging. Und seine besondere Geschichte hier im Johannesevangelium nach der Auferstehung ist folgendermaßen wiedergegeben. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Thomas, auch Didymus genannt, Didymus, das Griechisch heißt der Zwilling, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger in die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Lege deinen Finger auf diese Stelle hier. Und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen. Und trotzdem glauben. Als erstes möchten wir uns den Gedanken anschauen, dass Thomas hier etwas Grundlegendes verpasst hat. Er hat etwas Grundlegendes verpasst. Thomas, einer der Zwölfen, war nicht dabei gewesen. Er war nicht da, als Jesus sich offenbart hatte. Ein prägnanter Satz, mit dem die Ostergeschichte des Thomas beginnt. Wo hat er sich aufgehalten? Warum war er nicht dabei? Ganz sicher war er nicht im Impfzentrum. Aber wo war er dann gewesen? War er gerade Gemüse holen, weil ja einer zum Markt gehen musste? Oder war seine Trauer so groß, dass er keinen mehr sehen wollte, nicht einmal mehr seine Freunde? Oder fühlte er sich von Jesus im Stich gelassen und verlassen? Grübelte er vielleicht, was er falsch gemacht haben könnte? Oder ging ihm die kommende Zeit durch den Kopf? Wollte er seine Zukunft planen? Oder plante er sogar, Jesus zu rächen? Er war ja bereit, mit Jesus zu sterben. Dann sollten die, die das ihm angetan haben, auch wissen, was Tod heißt. Ehrlich gesagt, die Bibel erzählt es uns nicht. Es waren nur meine Vermutungen. Wir stellen nur fest, es war bedauerlich, dass er nicht da war. Er hatte nämlich etwas verpasst, etwas total Grundlegendes verpasst. Dass er nicht da war, hat dazu geführt, dass er und seine Freunde sich eigentlich noch weiter voneinander entfernt haben. Auf der einen Seite waren da auf einmal die glücklichen Auferstehungszeugen, die bekennen konnten, wir haben den Herrn gesehen. Auf der anderen Seite er, der zwar nicht an ihrem Glauben zweifelte, aber an der Art und Weise der Erscheinung Jesu doch seine Zweifel hatte. Kann es sein, dass sich da ein geistliches Geheimnis andeutet? Etwa so, Jesus begegnen wir in der Gemeinschaft der Gläubigen. Jesus begegnen wir in der Gemeinde. Jesus begegnen wir in der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Und wir verpassen etwas, wenn wir uns aus dieser Gemeinschaft zurückziehen. Wir bleiben dann mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen, mit unserer Trauer und unserer Bewertung der Lage allein. Wenn wir die Gemeinschaft auf Eis legen, sie vernachlässigen, dann wird unser Glaube über kurz oder lang leiden. Dann kann er sogar auf der Strecke bleiben. Das macht diese lang anhaltende Pandemie auch mit uns. Da sind nicht nur die, die aus vielfältigen Gründen sich in Gottesdienst und Kleingruppen rar machen, sondern auch die, die einfach im Moment aus dem Grund der Lage an ihre Wohnung gefesselt sind oder auch ganz freiwillig nicht notwendigen Begegnungen aus dem Weg gehen. Und zu den vielfältigen Gründen kann natürlich gehören, dass man beruflich außerordentlich gefordert ist und dann keine Kraft mehr hat, gerade dahin zu gehen oder den Computer anzuschalten, um ein Meeting zu haben, ein geistliches Meeting zu haben, das einem Kraft geben soll. Andere sind vielleicht frustriert von der Gemeinde und setzen sich ab von der Gemeinde. Von der Gemeinde, von der Gemeinschaft, für die Jesus seine Gegenwart versprochen hat. Thomas aber war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Wie schade, wenn wir da nicht da sind, wenn Gott redet, wenn er handelt, wenn er segnet, wenn er seinen Frieden hineinspricht in das Leben seiner Jünger. Wir wissen nicht, wie gesagt, warum Thomas nicht dabei gewesen ist. Wir bemerken nur im Verlauf der Geschichte, dass sich Jesus ihm jetzt eine Woche später nicht als Einzelnen offenbart, sondern im Kreis der anderen Jünger ihm begegnet. Vielleicht ist das für den einen oder anderen von uns gerade heute ein wichtiges Wort. Für diejenigen, die in dieser Pandemie jetzt nämlich denken, Mensch, es geht doch irgendwie auch ohne Gemeinschaft. Für diejenigen ein Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 25, wo es heißt, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften, auch den digitalen, nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Zufügung von Genfer Übersetzung, an dem der Tag wiederkommt, weil nicht alle wissen, was mit dem Tag gemeint ist. Wie gut, dass Thomas sich nicht völlig ausgeklinkt hat. Wie gut, dass er trotz seines Zweifels eine Woche später da war. Wie gut, dass er sein Verlangen nach Jesus nicht aufgegeben hat. Trotz seiner Krise hat er sich zu den Jüngern gehalten. Eine Gemeinde mag sein, wie sie will. Auch wir hier mögen sein, wie wir wollen. Es kann in ihr menscheln oder manches nicht so sein, wie es sein sollte. Doch Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da bin ich da. Und darum geht es doch. Das ist ein geistliches Geheimnis. Thomas hatte Grundlegendes verpasst. Aber mein zweiter Gedanke, er hat auch Grundlegendes gefordert. Thomas sagt, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich will ihn sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Durch diesen Satz hat sich Thomas seinen Beinamen eingehandelt. Er sei ein Zweifler, er sei ein Ungläubiger. Und diesen Beinamen wird er nicht mehr los. Ich würde gerne einen Blick in das Innere des Thomas wagen. Was in ihm abgegangen ist, als die anderen Jünger ihm erzählten, dass Jesus bei ihnen gewesen ist. Und ich stelle mir den Thomas so vor. Okay, Jungs, Maria hat gesagt, dass sie ihn gesehen hat. Wer weiß, was sie durch ihre Tränen und in ihrer Einbildung gesehen hat. Aber jetzt behauptet ihr das Gleiche. Dass der auferstandene Jesus durch verschlossene Türen gekommen ist, ihr ihn gesehen habt, er euch seine durchbohrten Hände und seine Seite gezeigt hat, das wäre doch nur zu schön, um wahr zu sein. Ich verlasse mich auf niemand mehr. Ich vertraue nur noch meinen eigenen Augen. Wenn das, was ihr da erzählt habt, der Wahrheit entsprechen soll, will ich es selber nicht nur mit den eigenen Augen sehen, sondern ich will es mit den Händen betasten, ich will es erfühlen. Ich will meine Hand in seine Seite legen. Berühren will ich das alles, damit man oder ich mir selber nachher nicht vorwerfe, ich hätte mir das alles nur eingebildet. Ich will auf Nummer sicher gehen, damit ich nicht nachträglich noch von Zweifeln geplagt werde. Ich glaube, der Tod des Jesus hat Thomas in eine tiefe Enttäuschung gestürzt. Und in ihm steckt noch der Schock, der sich nicht einfach wegblasen lässt. Aber wir erspüren noch etwas von seiner, ich nenne es mal, verzweifelte Hoffnung, dass die anderen Jünger doch recht haben mögen. Jesus lebt, wenn es nur so wäre. Aber bevor ich ihn nicht selber sehe, glaube ich es euch nicht. Diese konsequente Weigerung, seinen Freunden Glauben zu schenken, ist ein Ausdruck dafür, wie sehr sich Thomas eigentlich danach sehnt, dass es doch so wäre, dass es doch so ist. Kennst du das nicht selber? Solche ungläubigen Reaktionen, gerade bei guten Nachrichten, ist doch unmöglich, das gibt's doch gar nicht, das glaube ich einfach nicht. Man möchte nicht zu schnell glauben, damit man nicht oder nicht noch einmal enttäuscht wird und dann noch tiefer wieder abstürzt. Man möchte total sicher gehen und seinen Irrtum ausschließen. Und wir sehen daran noch etwas anderes. Ungläubig im eigentlichen Sinne ist Thomas ganz bestimmt nicht. Ungläubig nämlich würde bedeuten, wenn er sagen würde, ach, von diesem Jesus will ich nichts mehr wissen. Der hat mich zu sehr enttäuscht. Ungläubig würde heißen, ich will mit den anderen Jüngern nichts mehr zu tun haben. Ich will dieses Kapitel meines Lebens abhaken. Ich verabschiede mich nach Galiläa. Das wäre ungläubig. Aber Thomas bleibt in touch. Thomas bleibt im Kontakt. Er trifft sich mit ihnen. Ganz sicher hoffen sie, dass Jesus sich ihnen wieder zeigt. Und tief drin hofft auch Thomas, dass Jesus nochmal zu ihnen kommt. Noch eine Sache können wir von Thomas lernen. Er ist durch und durch eine ehrliche Haut. Er täuscht keinen Glauben vor. Er tut nicht so, als ob bei ihm jetzt auch der Groschen gefallen ist, weil die anderen das ja erzählt haben, obwohl er eigentlich in Wirklichkeit zweifelt. Er stimmt nicht in ein Glaubensbekenntnis ein, ohne seinen Inhalt zu begreifen. Thomas braucht Einsicht und er braucht Gewissheit. Wie sieht es denn bei uns aus? Bei uns gibt es doch auch Zeiten, wo wir einen starken Glauben haben, wo wir sagen, boah, unerschütterlich, Fels in der Brandung. Aber auch Zeiten, in denen unser Glaube angefochten ist. Auch bei uns Zweifel kommen. Bei manchen sind es intellektuelle Zweifel nach dem Motto, stimmt das alles? Ich habe da eine gegenteilige Meinung gehört. Kann es wahr sein, was da in der Bibel steht? Hatten die dann damals schon die Ahnung, die wir heute haben? Andere geraten eher in Zweifel, wenn sie an dieser scheinbaren Verborgenheit Gottes leiden. Menschen, die im Leben so manches durchmachen mussten. Zweifel äußert sich dann so, dass man sagt, gibt es denn tatsächlich einen liebenden Gott? Wenn er mir dieses Leid, dieses Elend in meinem Leben zulässt, so ein Leid auch in meiner Familie zulässt, da sind harte Lebensführungen, da ist eine schlimme Krankheit, da sind plötzliche Todesfälle. Diese Lebensführungen lassen einen nicht mehr an Gott, geschweige dann an einen auferstandenen Jesus glauben, der, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Im Deutschen hat das Wort Zweifel seinen Ursprung von dem Ausdruck zwei Falten haben. Das meint, dass man zwei Falten, zwei Möglichkeiten hat und man nicht weiß, für welche Möglichkeiten man sich entscheiden soll. Das heißt, Zweifel ist ein Schwebezustand zwischen Vertrauen und Misstrauen. Zweifel ist ein Hin- und Hergerissensein zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Zweifel ist ein Zustand, der ungeheuer viel Kraft kostet. Aber ist es nicht auch so, Glaube und Zweifel sind nicht oder sind keine Gegensätze. Zweifel ist nicht nur schlecht. An Zweifeln kann auch mein Glaube wachsen. Zweifeln sind erlaubt. Und ich hoffe, dass wir diese Barmherzigkeit untereinander haben, dass wir es aushalten, wenn die oder der uns nahe steht, eine Phase des Zweifelns durchlebt. Aber zweitens gilt auch, den Zweifel sollen wir nicht kultivieren, ihn nicht verherrlichen. Zweifel will überwunden werden, sonst macht er uns kaputt. Denn letztlich kann man alles bezweifeln und auch in der Gefahr stehen, immer nur beim Zweifel stehen zu bleiben. Das äußert sich bei Menschen oft in einer kultivierten Ironie. Wenn ihr das merkt, jemand ist immer wieder und nur ironisch, da kann auch ganz viel Zweifel hinterstecken. Wir müssen lernen, den Zweifel auch loszulassen. Es gilt, dem Zweifel die richtige Stellung zu geben und das richtige Gewicht. Und weil das Jesus weiß, zeigt er sich seinen Jüngern erneut. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Grundlegendes gefordert. Und mein letzter Gedanke ist grundlegendes Erleben. Da war er nun also, unser Thomas, mit seinen deutlichen Worten: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. Mich beeindruckt an dieser Geschichte von Thomas Jesus selber. Seine Art, wie er mit Thomas umgeht. Er verurteilt ihn nicht. Damals auf dem See hat er die Jünger, als es stürmisch wurde und sie in Panik gerieten, auch ihres Kleinglaubens gescholten. Aber Thomas gegenüber lesen wir kein Wort des Vorwurfs, kein Tadel, kein, der soll erst mal glauben, dann wollen wir mal weitersehen. Er wusste, Jesus wusste, da ist einer ehrlich am Fragen, da ist einer ehrlich am Suchen. Und darin kommt zum Ausdruck, dass Jesus den Zweifler nicht verurteilt, sondern ihn ernst nimmt. Überhaupt verurteilt Jesus den Zweifel nicht. Aber er möchte nicht, dass wir beim Zweifel stehen bleiben, sondern zum Glauben, auch zum Glauben an den auferstandenen Herrn durchdringen. Und dann heißt es, mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Shalom. Friede sei mit euch. Und dieser Gruß, Friede sei mit euch, der galt in diesem einen Mal ganz besonders dem Thomas. Friede sei mit euch, das ist der Gruß an uns alle am heutigen Vormittag. Friede sei mit euch allen, die ihr zweifelt und die ihr verzweifelt seid. Und Friede sei mit euch, die ihr nicht mehr recht wisst, ob es Gott gut mit euch meint. Und Friede sei mit euch, die ihr in dieser postmodernen Welt lebt und die Berichte der Bibel nicht mehr übereinbringt. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen zu Jesus Christus stehst und über ihn denkst. Und ich weiß nicht, ob du zurzeit vielleicht Schwierigkeiten hast, an diesen Jesus zu glauben. Ob du im Zweifel oder am Fragen bist. Aber egal, wo du gerade stehst und egal, wie du gerade zu ihm stehst, etwas solltest du wissen. Er geht dir nach, er geht uns nach, er sucht dich, er sucht uns auf. Ihm war der Thomas mit seinem Zweifel nicht egal und auch du bist ihm nicht egal. Jesus sucht denjenigen, der weit, weit weg ist. Durch die 1000 Irrwege, die wir im Leben gehen, geht Jesus uns nach und wirbt um uns und ringt um uns. Jeder von uns ist teuer und wertvoll in seinen Augen und in jeden von uns hat er sein Leben investiert. Und dieser Preis ist ihm zu hoch, als dass er uns einfach nur laufen lassen würde. Sei nicht ungläubig, sagte Jesus damals zu diesem Thomas. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Auf Thomas hatte diese Begegnung mit Jesus eine besondere Wirkung. Diese Sätze haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Es sind nämlich nur 5 Worte, die Thomas jetzt in dieser Situation über die Lippen bringt. Wir wissen gar nicht, ob er tatsächlich, also hingeschaut wird er haben, aber ob er tatsächlich seine Hand in die Seite und in die durchbohrten Hände gelegt hat. Aber diese 5 Sätze, die kommen aus ihm heraus. 5 Worte, die es in sich haben. Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott, mehr sagt er nicht. Aber dieses Bekenntnis ist das größte und das stärkste Bekenntnis, das je ein Mensch abgelegt hat, von wegen Thomas der Zweifler. Und das Entscheidende daran ist, dass Thomas nicht nur sagt, du bist ein Herr, du bist ein Gott, sondern er sagt, du bist mein Herr, du bist mein Gott. Und das erinnert sehr stark, also manche nehmen auch an, dass Johannes eigentlich an dieser Stelle, weil die zwei Sätze, die danach noch kommen, scheinen wie der Abschluss des Evangeliums zu sein. Und dass Johannes später noch dieses 21. Kapitel, diese Begegnung mit Petrus, die wir nächsten Sonntag betrachten wollen, noch drangehängt hat. Aber dann hätte dieses Ende des Johannesevangeliums sozusagen kommuniziert mit dem Anfang. Da, wo er nämlich sagt, am Anfang war das Wort Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dieses war am Anfang bei Gott. Und damit ist Jesus gemeint. Das ganze erste Kapitel spricht in etwas philosophischer Sprache von Jesus, der aus der Ewigkeit gekommen ist. Und dann im ganzen Johannesevangelium sagt keiner zu Jesus, du bist mein Gott. Und jetzt sagt er nicht nur, du bist mein Herr, du bist mein Meister, sondern Thomas sagt, du bist mein Gott. Es ist wie eine Klammer, die sich hier schließt. Und diese starken Worte hat sonst niemand in der Art und Weise ausgesprochen bis dahin. Und damit trifft er eine klare, eine eindeutige Entscheidung, wie er es künftig mit Jesus halten will. Für Jesus wurde Thomas zum Herrn und zum Heiland. Ob wir diesen Satz auch über die Lippen bringen? Jesus Christus, nicht nur ein Herr und ein Gott, sondern Jesus Christus, mein Herr und mein Gott. Was wäre das an diesem Morgen, wenn wir zu Menschen werden, die angesichts der Realität der Auferstehung Jesu wie ein Thomas überwältigt sind und ihm neu unser Vertrauen aussprechen? Das ist es, wohin Jesus uns führt. Und das ist es, warum er uns nachgeht. Das ist in uns der eigene, dass in uns der eigene, der persönliche Glaube wächst. Dann hätte nämlich diese Thomas-Geschichte ihr Ziel erreicht. Wenn wir aufs Neue mit einem fröhlichen Herzen zu diesem Bekenntnis durchdringen würden, mein Herr und mein Gott. Jesus beendet diese Geschichte mit dem Hinweis, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus hat das Sehen bei Thomas nicht abgelehnt. Aber doch macht er am Ende dieser Begegnung klar, dass künftig ein anderer Weg gegangen werden muss. Denn nach seiner Himmelfahrt war Jesus nur noch in ganz speziellen Situationen für einen gesteinigten Stephanus oder für einen Paulus vor Damaskus sichtbar. Der Weg des Glaubens ist zu beschreiten. Sehen und Glauben, das muss ins richtige Verhältnis kommen. Auch wenn wir uns so sehr nach diesem Sehen, nach diesem Berühren oder berührt werden sehnen, bin ich froh, dass wir nicht nur einen erfahrungsgebundenen Glauben haben, sondern einen Glauben, der sich an Gottes Wort und an seine Verheißungen klammert. Selig oder anders gesagt glücklich wird man nicht durch Wissen, sondern durch Glauben. Wenn es um die Seligkeit geht, also darum, wieder zum liebenden Vaterherzen zurückzukehren, dann gibt es nur den Glaubensweg. Das Verstehen dessen, was Jesus für uns getan hat, ist nicht eine Frage der Beweise, sondern eine Frage des persönlichen Vertrauens und Glaubens. Selig und glücklich bist du, wenn du Jesus als deinen persönlichen Herrn und Heiland angenommen hast. In dem folgenden Lied können wir jetzt unser Bekenntnis zu Jesus in Worte formulieren.